Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind hier noch in Singapur. Gestern ist hier das große Nachtrennen abgelaufen. McLaren hat gewonnen, ein dominanter Sieg von Lando Norris mit einem riesigen Vorsprung. Schmidti, wie kam der zustande? Lando Norris war ja teilweise mehr als eine Sekunde schneller als seine Gegner.
Ja, also es hat sich eigentlich schon am Freitag abgezeichnet. Da konnte nur noch Charles Leclerc mithalten. Am Samstag war dann Lando Norris allein auf weiter Flur. Der Trainingsvorsprung, der hielt sich noch in Grenzen mit 2 Zehnteln. Aber man hat schon am Sonntag im Rennen gemerkt, so nach 4, 5 Runden, als Lando Norris leicht das Tempo angezogen hat, dass da nichts zu machen ist. Dann bekam er den Funkspruch, er soll mal den Vorsprung, der so noch bei 1,8 Sekunden war, bitte auf 5 Sekunden erhöhen, um irgendwelche Undercut-Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und dann hat es 3 Runden gedauert und es war auf 5 Sekunden. Und Christian Horner hat nach dem Rennen gesagt, das war eigentlich das Demoralisierendste des ganzen Rennens. Auf Abruf fährt er diese Rundenzeiten, die 1 Sekunde schneller waren als Max Verstappen aus dem Stand. Man muss dazu sagen, der McLaren ist auf Rennstrecken, wo maximaler Abtrieb verlangt wird, einfach gut. Das hat er schon in Budapest gezeigt, das hat er in Zandvoort gezeigt und jetzt auch in Singapur.
Ja, Ferrari hat ja im Qualifying schon quasi alle Hoffnungen auf den Sieg aufgeben müssen. Kann man sagen, wo die gelandet wären, wenn sie auf normalen Startplätzen gestartet wären?
Also ich würde sagen, auch Charles Leclerc hätte es sich schwer getan, mit Lando Norris mitzuhalten. Ich glaube aber, dass er für den zweiten Platz gut gewesen wäre. Ich meine, er hätte sich auf jeden Fall für die ersten 2 Startreihen qualifiziert, wäre dann schon näher an Max Verstappen dran gewesen. So hat er jede Menge Autos zwischen sich und den beiden Spitzenreitern gehabt. Die konnte er gar nicht alle überholen. Überholen war schwierig. Gestern gab es nur 25 Überholmanöver. Trotz einer 4. DRS-Zone, das Jahr davor waren es 40 mit nur 3. Also das zeigt, dass sich das von Jahr zu Jahr verändert. Viele Piloten haben auch geklagt in den Turbulenzen. Wurden die Autos sehr, sehr unruhig. Selbst Spitzenreiter Norris, der ja zweimal die Mauer touchiert hat, und er hat gesagt, es war keine Konzentrationsschwächen. Das war einfach wegen der Turbulenzen, der schlechten Luft durch die überrundeten Fahrzeuge ist das Auto eben unruhig geworden, unerwarteterweise. Also da gab es ein Problem. Ich würde mal sagen, Charles Leclerc wäre auf jeden Fall aufs Podium gefahren. Carlos Sainz, bin ich mir nicht ganz so sicher, war ein bisschen langsamer als Leclerc das ganze Wochenende. Ein großes Fragezeichen ist noch, kurz bevor die Ferrari dann im Q3 ihre Fehler gemacht haben, hat sich herausgestellt, dass sie ein bisschen Probleme hatten, die Vorderreifen aufzuheizen. Das war ein großes Problem für viele, mit Ausnahme von Norris, würde ich sagen, und Piastri. Also vielleicht, wie gesagt, die McLaren wären vielleicht nicht zu schlagen gewesen, aber zumindest mal Max Verstappen.
Ja, und wenn wir schon bei Max Verstappen sind, am Freitag lief es ja eigentlich noch gar nicht gut bei Red Bull. Sowohl Verstappen als auch Perez, ja nirgendwo. Am Ende haben sie natürlich vom Ferrari profitiert, du hast gesagt, aber sie haben auch die Pace steigern können. Wie war das möglich?
Ja, also man ist am Freitag ins Training gegangen mit der Angst, die sie aus dem Feuer quasi gezogen hat. Da ging ja gar nichts. Da kam die Red Bull über die Bodenwellen und über die Curbs nicht drüber. Deswegen hat man das Auto hinten so hoch gesetzt wie noch nie, so weich abgestimmt wie noch nie. Die Fahrer haben berichtet, fühlt sich an wie ein Rolls-Royce, aber leider auch wie ein Rolls-Royce, wenn man einlenken will. Die Vorderachse will einfach nicht mitlenken. Und man ist dann am Samstag wirklich aufs glatte Gegenteil gegangen, wieder tief und hart. Und das war der Schlüssel dann eigentlich. Und dann lief es zumindest mal bei Max Verstappen ganz gut. Bei Sergio Perez ist es oft so, Helmut Marko sagt, dass wenn man da massive Setup-Änderungen macht, dann braucht der Perez einfach länger, um sich dran zu gewöhnen. Der Max ist da aus dem Stand schnell.
Ja, kommen wir auf Mercedes, das nächste Top-Team. Die waren im Qualifying stark, beide aus der zweiten Reihe gestartet. Dann ging es im Rennen aber rückwärts. Was war da das Problem?
Ja, also bei denen war es ja auch so am Freitag nirgendwo. Da waren am ersten Mal erstmal gar keine Reifentemperaturen, dann waren sie da. Aber irgendwie hat die Vorderachse immer geschoben. Die Vorderreifen sind gerutscht, das konnte man sich nicht erklären. Man ist dann nochmal in Klausur gegangen. Vesti ist dann zu Hause in England am Simulator gefahren, hat dann offenbar die richtigen Schlüsse gezogen, denn am Samstag lief es viel besser, vor allem im Qualifying, das hat Mercedes selbst überrascht, beide in die zweite Startreihe gefahren. Endlich waren die Reifentemperaturen im grünen Bereich und sie hatten auch Grip vorne wie hinten und Lewis Hamilton hat gesagt, das war eigentlich der beste Mercedes seit langem. Er war auch mal wieder knapp vor Russell, das hat ihn natürlich irgendwie beflügelt, aber dann am Sonntag ging es wieder genau in die andere Richtung. Es stellte sich wieder das alte Problem ein, Hinterreifen überhitzt und zwar diesmal komischerweise mit den harten Reifen mehr als mit den Medium-Reifen. Bei Russell jetzt, Hamilton fuhr ja mit dem Soft los, vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen. Aber der harte Reifen war eigentlich der gute Reifen in Baku. Wir erinnern uns, ja. Russell war so schnell wie die Sieger zum Schluss. Und diesmal ging gar nichts. Also die stehen da schon ein bisschen im Wald, was Reifentemperaturen angeht.
Ja, du hast schon angesprochen, Lewis Hamilton am Anfang auf den Soft-Reifen als einer von wenigen. Dann ging es ja relativ schnell rückwärts. Er musste ja auch an die Box, fiel dann in den Verkehr. War das im Nachhinein ein Fehler?
Absolut. Man hat sich da ein bisschen an Charles Leclerc orientiert aus dem letzten Jahr. Bei dem hat diese Strategie Soft am Anfang ganz gut funktioniert. Mario Isola, der Reifenchef von Pirelli, hat mir in der Startaufstellung noch so einen Tipp gegeben. Er glaubt, dass 5 Leute los waren mit den Soft-Reifen. Es waren dann nur 2. Ja. Also war es dann den vielen dann doch das Risiko zu groß. Der Soft-Reifen war aber gar nicht so schlecht. Man hätte ihn nur am Ende nehmen müssen. Das hat Yuki Tsunoda gezeigt, der richtig schnell und vor allem konstant schnell dann unterwegs war. Das hat ihm dann zwar nichts mehr gebracht, aber trotzdem, es war kein schlechter Reifen. Ja. Diesmal bei Hamilton, wie du schon gesagt hast, er fiel dann in den Verkehr und bis er da mal draußen war, war es zu spät und dann waren auch schon die Reifen verheizt. Er kam schon in Runde 17. Andere, zum Beispiel wie Piastri, die kam erst in Runde 38. Ja. War klar, dass er da keine Chance hat gegen einen, der Reifen hat, die 21 Runden frischer sind.
Ja, McLaren also gerade mit einem relativ großen Vorsprung vor den anderen Top-Teams. In Austin wird neu gewürfelt. Alle Teams bringen neue Upgrade-Pakete, wie man hört. Kann das Kräfteverhältnis nochmal für den Endspurt entscheidend durcheinander bringen?
Ja, also wir haben ja gesehen, die letzten Upgrades waren alle so ein bisschen fehlerbehaftet. Da habe ich meine Zweifel. Red Bull weiß ja noch gar nicht, wie groß das Upgrade wird. Das hängt jetzt ein bisschen von der Auswertung der Zahlen ab. Es waren 2 unterschiedliche Rennstrecken, eigentlich 2 Outliers, wie die Engländer sagen, also extreme Strecken, die nichts mit Austin zu tun haben. Austin ist eigentlich der Lackmustest für alle, auch für Red Bull. Christian Horner hat mir gesagt, wenn wir in Austin nicht dran sind, dann nicht mehr im Rest der Saison. Wie gesagt, bei Red Bull weiß man noch nichts über die Größe des Upgrades. Mercedes spricht von einem größeren. McLaren hält sich unter Umständen zurück. Die werden vielleicht nur Kleinigkeiten bringen, weil sie genau wissen, wie risikobehaftet es ist, jetzt größere Änderungen noch so spät zum Ende der Saison zu bringen. Und wer ein so gutes Auto hat, der geht kein Risiko.
Ja, die haben ja ihr Auto quasi praktisch seit Miami nicht mehr verändert und es läuft ja auch so. Wie siehst du da den Kampf gerade in der Konstrukteursweltmeisterschaft? McLaren ja gestern ordentlich gepunktet. Ist nicht nochmal einzuholen?
Nee, ich glaube nicht. Also da hat Red Bull schon verloren. Das sind 41 Punkte. So gut kann die Wende gar nicht mehr sein, weil dann hätten sie, selbst wenn sie stattfindet, hätten sie wahrscheinlich mit Verstappen wieder nur einen, der richtig punktet. Norris und Piastri sind auf jeden Fall stärker einzuschätzen als Perez. Und wie groß der Druck bei Red Bull ist, das sieht man auch. Ich meine, sie haben sich da in dieser Flügelaffäre natürlich wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt, haben da Analysen gemacht, haben Expertisen bei der FIA eingereicht, um zu beweisen, dass dieser McLaren-Heckflügel aus Baku illegal war, weil sich eben die sogenannte Slot-Gap, das ist die Lücke zwischen Hauptblatt und Flap, verändert hat durch das Aufbiegen der beiden Flaps, was ja auch richtig ist. Ja. Und die FIA musste nachgeben. Sie wollte eigentlich erst gar nichts machen, weil sie gesagt hat, das ist eine Kleinigkeit. Unsere Berechnung nach ist das vielleicht maximal 1 km/h. Wenn wir uns die 4 Top-Teams anschauen, ist da kaum Unterschied im Speed, nicht DRS, DRS und aktiviertes DRS. Also warum sollen wir da jetzt groß handeln? Aber dann natürlich mit dieser Slot-Gap-Regel gab es kein Vertun. Wie gesagt, Red Bull hat da sehr viel Energie reingesteckt. Stella hat gesagt, wenn sie es unbedingt wollen, es wird sich anderswo ablenken, wo es für sie wahrscheinlich wichtiger wäre. Es war so ein bisschen Spott zurück. Aber es zeigt, dass da schon Dampf dahinter ist. Auch Ferrari hat so ein bisschen mitgezündelt da im Hintergrund. Ein bisschen ruhiger, weil sie selber Dreck am Stecken haben, wenn man sich den Heckflügel bei Ferrari in Baku mal anschaut. Ja. Auch da geht die Lücke auf an anderen Stellen, weil sich das Hauptblatt dann in bestimmten Bereichen absenkt.
Ja, kommt ja wäre nur noch einmal zum Einsatz gekommen, der Flügel in Las Vegas, das letzte Low-Downforce-Rennen der Saison. Wie siehst du es noch bei den Fahrern, die WM? Lando Norris gestern, beeindruckende Leistung, aber nur 7 Punkte aufgeholt auf Max Verstappen. Ist das noch zu biegen?
Ja, das wird ganz schwer. Er liegt eben selber nicht im Soll, weil eigentlich hätte er 8 Punkte aufholen müssen. Ja. Und dann immer unter der Maßgabe, dass er alle Rennen gewinnt und Verstappen jedes Mal Zweiter wird, auch bei den Sprints. Also das wird ganz, ganz schwer. Er braucht jetzt ein Rennen, wo Verstappen mal wirklich abfällt, wo er mal 15, 20 Punkte gut macht, dann wird es natürlich eng. Ja. Weil ich meine, dieser Vorsprung, den wir gestern gesehen haben, der wird vielleicht auf anderen Strecken nicht ganz so wild ausfallen, aber er ist da. McLaren ist unheimlich stabil, egal auf welcher Rennstrecke, egal bei welchen Temperaturen. Auch im Regen sind sie stark. Also Red Bull kann da eigentlich kaum eine Schwäche von denen erwarten. Red Bull muss selber jetzt auf die Füße kommen und das wird schwer genug.
Ja, dass es nicht 8 Punkte geworden sind, daran war Daniel Ricciardo schuld. Kurz vor Schluss noch die schnellste Rennrunde gefahren, damit Lando Norris den Bonuspunkt geklaut. War das eine faire Aktion vom Schwesterteam von Red Bull?
Nun gut, man muss das erwarten. So spielen die das Spiel schon seit Jahren. Letztes Jahr hat sich das erste Mal Unmut geregt, weil man sagt, kann eigentlich nicht sein, dass ein Team 2 Besitzer hat. Da gibt es dann natürlich Interessenskonflikte und die einen werden den anderen helfen. Jetzt ist es so passiert. Noch war McLaren relativ relaxed. Ja, man muss sagen, man hat so ein paar kleine Seitenhiebe, aber das war auch schon alles. Aber die werden nicht mehr relaxed sein, wenn genau dieser eine Punkt am Ende zur Weltmeisterschaft fehlt. Also ich glaube, nochmal darf das nicht passieren. Dann wird McLaren sicher auf die Barrikaden steigen. War natürlich gut gespielt. Daniel Ricciardo hatte nichts mehr zu verlieren. Er hatte noch Softreifen in seinem Arsenal, frische Softreifen. Der konnte da zum Schluss ganz gemütlich, ja. Hat ja keinen Verkehr gehabt, damit mit Abstand die schnellste Runde fahren. Die war eine halbe Sekunde schneller als die Norris vorgelegt hat.
Bei Toro Rosso hat man gesagt, man wollte halt Daniel Ricciardo zum Abschied quasi noch mal so ein kleines Goodie geben. Mhm. War überhaupt nicht für Max Verstappen gedacht. wie siehst du generell die Personalie Ricciardo? Jetzt während der Saison quasi rausgeworfen, Liam Lawson kommt rein. Von Red Bull ist man das ja schon so ein bisschen gewohnt aus der Vergangenheit, dass die da nicht lange zögern. War das die feine Art, so mit einem verdienten Formel-1-Fahrer umzugehen?
Vielleicht eigentlich nicht. Ich finde aber auch, man hätte bis nächstes Jahr warten können. Da ist natürlich viel Politik dahinter. Das rührt alles noch her von dem großen Streit am Anfang der Saison. Marco ist ein Lawson-Mann, Juana ist ein Ricciardo-Mann. Aber man hat sich ja so ein bisschen auf Friede geeinigt. Marco hat das natürlich auch ein bisschen ausgenutzt und gesagt, so, jetzt bin ich wieder dran. Ich mache das, was mir eigentlich zusteht, gemäß meines Postens. Und er sagt, Toro Rosso ist ein Junior-Team, da gehört ein Junior rein, also ein 22-jähriger Neuseeländer und nicht ein 35-jähriger Australier. Und jetzt ist es halt mal so, man sieht ja auch, dass die Jungen gut performen. Beste Beispiel ist Colapinto, der wieder ein klasse Rennen gefahren ist, nur 1,6 Sekunden weg von den Punkten. Und man will halt jetzt mit Lawson A ein Zeichen setzen und man glaubt auch, dass Lawson näher dran ist an Yuki Tsunoda. Man muss jetzt wirklich auch sagen, Daniel Ricciardo ist im Q1 rausgefallen, Tsunoda hat es bis ins Q3 geschafft. Das war jetzt nicht gerade die Top-Vorstellung oder die Vorstellung, mit der er sich noch hätte retten können.
Ja, Top-Vorstellung hat aber Nico Hülkenberg abgeliefert. Platz 9 am Ende nach einem super Platz 6 im Qualifying. Hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr rausspringen am Ende können?
Ja, schon. Ich meine, Fernando Alonso ist 4 Runden früher an die Box gekommen. Das war der entscheidende Schachzug. Er lag ja vorher hinter Hülkenberg und Hülkenberg hat ihn auch gut in Schach gehalten. Alonso hat auch zugegeben, es gab keinen Weg vorbei da an diesem Haas. Es ging nur über die Taktik und als wenn Alonso mal vorne ist und obwohl der Aston Martin ein Reifenfresser ist, dann ist er eigentlich nicht zu biegen. Der ist so schlau, der Kerl. Das hat er gestern wieder gezeigt. Also mein Aston Martin lebt von dem. Ja. Das Auto ist so schlecht wie Stroll und der fällt im Q1 raus und fährt irgendwo im Nirgendwo. Alonso fährt das Ding jetzt zum zweiten Mal nach Baku in die Punkte und zwar gut in die Punkte. Das hat Aston Martin eigentlich gar nicht verdient. Und auch gestern wieder, er hat dann gemerkt, die drei da hinten, Hülkenberg, Perez und Colapinto, die kamen ja im Verbund immer näher. Der hat die einfach näher kommen lassen. Ja. Aber hat die Reifen geschont und als sie endlich da waren, man hat das richtig gemerkt, legt er einen Schalter um und ist plötzlich wieder 1,5 Sekunden, 2 Sekunden weg. Also das ist einfach absolute Klasse, das zeigt, der Typ ist halt auch schon fast 400 Rennen gefahren und hat da die Ruhe weg. Ja. Aber das nimmt nichts weg von Hülkenberg. Hülkenberg ist über das ganze Rennen eine Verteidigungsschlacht gefahren. Ja. Am Anfang saß ihm Alonso im Getriebe, dann Perez. Hülki meinte, dass die zweite Verteidigungsschlacht fast die schwierigere war, weil ihm Perez richtig gedrückt hat und er durfte sich keinen Fehler erlauben. Dann war ja noch dahinter Colapinto, der auf keinen Fall vorbei durfte, weil Williams ist ein direkter Gegner im Kampf um Platz 6. Also klasse gemacht von Hülkenberg, auch schon der 6. Startplatz. Ja. Muss man mal ganz klar sagen, 6 Zehntel hinter der Pole Position auf dieser Strecke. Also man das kleine Haas-Team, da müssen sich einige andere an die Nase fassen.
Ja, Hülkenberg damit auf Platz 10 in der Fahrerwertung gelandet. Großes Thema hier in Singapur war auch noch ein kleiner Vorstoß des DIA-Präsidenten Mohamed Ben Sulayem, der die Fahrer aufgefordert hat, doch bitte am Funk nicht mehr zu fluchen, keine Schimpfwörter mehr zu benutzen, politisch korrekte Ausdrucksweise vorzunehmen. Die Fahrer haben sich da tierisch aufgeregt. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
Ja, es ist wieder ein Fass, das man nicht aufmachen muss. Wie gesagt, das fällt ihm jetzt wieder auf den Kopf. Das Gleiche wie mit dieser ganzen Schmuckdebatte oder mit diesen Piercings oder was auch immer. Da war ja Lewis Hamilton seine Zielscheibe. Jetzt ist es natürlich Max Verstappen, weil der schon hin und wieder mal im Funk etwas deutlicher wird und vielleicht auch das F-Wort benutzt, was die anderen aber auch machen. Ich finde es völlig lächerlich. Wir wollen alle die Funksprüche hören. Das sind Emotionen. James Walsh, der Teamchef von Williams, hat es völlig richtig gesagt. Es gibt viele Situationen im Rennen, da fühlt sich ein Fahrer durch den anderen in seinem Leben bedroht. Weil es ist ja alles gefährlich, was sie machen bei 300 km/h. Und er möchte den sehen, der bei dieser Situation ruhig bleibt. Es ist ja klar, dass da mein Schimpfwort fällt. Und wen stört das? Also es wird deswegen keiner ein schlechterer Mensch, ja. Bloß weil er diesen Schimpfwörtern dazu zuhört. Und wie gesagt, es sind Emotionen. Das bringt das Salz in die Suppe. Und bei der Pressekonferenz, okay, muss man sich vielleicht hin und wieder mäßigen in seiner Wortwahl, war jetzt vielleicht nicht ganz schlau von Verstappen. dieses Wort zu verwenden. Er hat es ja, um das Setup seines Autos zu beschreiben, ja, gebraucht. Aber da jetzt eine extra Untersuchung und dann müssen die Sportkommissare ein Urteil aussprechen. Gemeinnützige Arbeit, das ist alles lächerlich, meiner Ansicht nach. Die FIA soll sich um andere Dinge kümmern, zum Beispiel die Nummer da in Baku in der vorletzten Runde mit dem Crash zwischen Sainz und Perez. Der hätte dringend eine VSC-Phase oder ein Safety Car sofort kommen müssen. Man hat Gelblicht oder gelbe Flaggen gelassen für 60 Sekunden. Das war jedem klar. Da muss man nichts vom Motorsport verstehen. Nach diesem Unfall ist das Rennen beendet. Das wird nie wieder angepfiffen in den letzten 1,5 Runden. Also und das war ein echtes Sicherheitsrisiko. Da sollte sich der Präsident mal besser drum kümmern und nicht um die Wortwahl.
Ja, der Rennleiter hat sich auch ein bisschen entschuldigt, da nochmal bei den Fahrern, ja, kam ein bisschen spät das VSC-Signal. Kommen wir ganz am Ende nochmal auf die Fahrer zu sprechen. Liam Lawson hatten wir schon erwähnt. Der wird dann ja wohl wahrscheinlich auch 2025 im Toro Rosso sitzen. Christian Horner hat mit der Aussage überrascht, dass er für 2026 auch ein Auge auf George Russell geworfen hat, dessen Vertrag ja bei Mercedes ausläuft. Da weiß man ja auch nicht, was mit Verstappen passiert. War das nur so eine kleine Spitze mal wieder gegen Mercedes oder ist der da wirklich auf der Liste?
Nee, ich meine, auf der Liste muss er sein, weil er muss davon ausgehen, dass er vielleicht den Verstappen doch verliert. Dann braucht er Fahrer, dann braucht er vor allem Fahrer von einem Kaliber wie George Russell. Dass Russell-Vertrag ausläuft, weiß jeder im Fahrerlager. Natürlich ist es so ein bisschen den Gegner ärgern. Das war ja das Gleiche mit der Heckflügeldebatte. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, die haben selber nicht dran geglaubt, dass das 1 bis 2 Zehntel wert ist. Aber man sagt es halt einfach mal so, damit McLaren da wieder ein bisschen Druck aufkommt. Und hier ist es das gleiche Spiel. Meiner Ansicht nach muss man das jetzt noch nicht so ernst nehmen. Wenn die Saison nächstes Jahr für Mercedes gut läuft, vielleicht brauchen sie gar keinen anderen, wenn sie nicht gut läuft, dann ist sicher ein Russell ein Mann, der auf dem Markt ist.
Ja, dann ist nur noch ein einziges Cockpit quasi übrig, das bei Sauber. Da gab es auch in den letzten Wochen ja viele, viele Spekulationen. Binotto wollte ja eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung treffen. Jetzt ist Ende September und es ist immer noch nichts passiert. Hast du was gehört? Wann können wir damit Vollzug rechnen?
Ja, es heißt ja, dass Bottas da jetzt wirklich in der Pole Position steht und dass man einen der Jungen, ob jetzt Bortoletto oder Colapinto parallel dazu auffahren will. Ich verstehe dieses Modell nicht, um ehrlich zu sein. Noch einmal, Bottas ist ein totes Pferd. Das ist geritten und das wird nicht besser nächstes Jahr. Was bringt das im Hintergrund, einen der Jungen aufzubauen? Erstmal sind die noch bei anderen unter Vertrag, die muss man erstmal rauslösen. Ja. Ausgeliehen würden sie ja sofort. Was soll der da? Testen kann er irgendein altes Auto bei McLaren auf, der Bortoletto oder der Colapinto bei Williams, da muss er nicht zu Sauber gehen. Also meiner Ansicht nach völlig sinnlos. Setzt so einen Jungen rein, schaut, was der kann. Und dann kann man nach einem Jahr immer noch entscheiden. Aber wie gesagt, diese Lösung ist für mich völlig unverständlich.
Ja. Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Wir haben jetzt 3 Wochen, 3,5 Wochen quasi Pause im Herbst. Die Teams dürfen weiterarbeiten, wir dürfen weiterarbeiten. Danach gibt es 2 Triple-Header noch zum Ende. Wie gefällt dir dieses Modell? Jetzt sage ich mal, der Saison ist ja auch für dich, alten Hasen, mal was ganz Neues.
Ja, ich finde es eigentlich jetzt ganz gut, dass nochmal eine 4-Wochen-Pause da ist. Wir wissen alle, das Ende der Saison wird heftig. Zum Glück ist da nochmal eine 3-Wochen-Pause dazwischen. Man hat es jetzt auch schon wieder gemerkt, es waren nur 4 Rennen, aber es laugt die Leute aus. Gerade jetzt diese Reise da erst nach Baku, dann nach Singapur. Man muss immer irgendeinen Umweg nehmen, ob jetzt über Katar, Dubai oder Istanbul. Es ist alles mühsam, haben auch viele Piloten gesagt. Viele, glaube ich, sind jetzt froh, die Teams sie aufholen müssen, ja, weil sie Arbeit investieren können. Die ein bisschen ausruhen können, auch wie jetzt die Mechaniker, die sind, glaube ich, schon froh um diese Pause. Also mir passt sie gut ins Konzept.
Ja, dann kommen wir nochmal auf das nächste Rennen zu sprechen. Es geht wieder über den großen Teich. Austin steht vor der Tür, volles Haus wie immer. Riesen Begeisterung ja da in Amerika momentan. Was ist das für eine Strecke? Wem kommt die entgegen? Was erwartest du da für ein Rennen?
Ja, das ist die Strecke, wo sich alles zeigen muss. Also wer da nicht auf Tempo kommt, der wird auch den Rest der Saison dort fahren, wo er in Austin fährt. Es ist eine Rennstrecke, die wirklich alles, wo man alles zeigen muss. Schnelle Kurven, langsame Kurven, eine lange Gerade. Gibt keine Ausreden. Es ist eine offene Rennstrecke. Sollte es auch denen, die Stadtkurse hassen, wieder besser liegen. Ich würde mal sagen, wenn wir Austin hinter uns haben, dann wissen wir, wie die WM läuft.
Ja. Also liebe Zuschauer, 4 Wochen Pause, Schmidti hat es gesagt. Wir sind natürlich weiterhin im Einsatz. Wir werden sie auch weiterhin, euch auch weiterhin mit Videos hier auf unserem YouTube-Kanal versorgen. Neue Formel Schmidt, Vorschau auf Austin und den Rest der Saison. Alles wie gewohnt. Also Glocke drücken, den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Wir reisen wieder zurück nach Europa und melden uns dann von zu Hause. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Servus.